Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Bücher aus Graspapier. Darüber erzähle ich euch aber später nochmal vielleicht ein bisschen mehr, gerade wenn ihr Interesse habt. Und Sophie hier neben mir hat einen Roman geschrieben. Das ist der erste Roman, der auf Graspapier gedruckt wurde. Und aus dem wird sie euch jetzt erstmal was vorlesen und danach werden wir noch ein paar Fragen machen. Und ihr könnt dann auch gerne noch ein paar Fragen stellen. Jetzt gebe ich mal das Wort an Sophie weiter.
Dankeschön. Also auch hallo von mir. Ich habe mir länger überlegt, wie ich euch zusammenfassen kann, worum es in meinem Buch geht. Und entweder ich hätte die Leier, die ich mir die letzten 2 Tage angewöhnt habe, runterleiern können. Aber da könnt ihr auch zum Stand kommen und euch das anhören. Und ich mache es mir einfach noch einfacher und lese euch den Prolog vor. Der sagt schon ganz schön viel über das Buch. Genau, ich fange einfach mal an. Ach so. Der Titel ist übrigens Das Flüstern der Rebellion. So. Prolog. 2031. Eine unbekannte Krankheit bricht in Südafrika aus. Zuerst zeigt sie typische Symptome einer herkömmlichen Grippe, lässt die Erkrankten jedoch schon nach wenigen Monaten qualvoll ersticken. Innerhalb von 2 Jahren sind ganz Afrika, Asien und Australien sowie die äußeren Teile Europas infiziert. 2035. Asien, Australien und Afrika sind unbewohnbar. 70% der Menschen sind gestorben. Die Überlebenden flüchten nach Europa. Amerika macht die Grenzen größtenteils dicht und in nur wenigen Fällen ist die Überreise noch gestattet. Europa platzt aus allen Nähten. Riesige Hochhäuser werden errichtet. Die Menschen leben auf engstem Raum. Der Alltag der Menschen wird streng geregelt. Eine genaue Essens- und Trinkzuteilung wird eingeführt. Niemand bekommt mehr als unbedingt nötig. Fortpflanzung wird verboten. Schließlich reicht schon jetzt der Platz kaum aus. Schulen werden abgeschafft. Die Jugendlichen lernen nur noch das Nötigste für ihren neuen Job. Von all dem bekommt eine Gruppe der Menschen nichts mit. Die Regierungsmitglieder und ihre Familien. Diese leben alle in einem Dorf an der Grenze Deutschlands in hohem Luxus. Sie sind die Einzigen, die heiraten und Kinder bekommen dürfen. Schließlich müssen sie sich fortpflanzen, damit ihre Kinder irgendwann ihren Platz einnehmen können. Alle müssen auf ihre Befehle hören. Nur die sogenannten Rebellen haben es geschafft, dem Ganzen zu entfliehen. Sie leben in einem großen Wald. Punkt. Die Reise dorthin ist durch streng bewachte Grenzen lebensgefährlich. Wer es einmal dorthin geschafft hat, sollte nicht mehr zurückkehren. Genau das war der Prolog. Und damit ihr vielleicht einen der beiden Hauptcharakter, die heißen Luna und Levin, besser kennenlernt, lese ich euch ein Stück aus dem 3. Kapitel vor. Und zwar ist im 1. Kapitel gab es ein Fest bei Luna zu Hause. Luna gehört zur Regierung. Und dort hat ihr langjähriger Freund einen Heiratsantrag vor ganz vielen Menschen gemacht. Und sie hat etwas gezögert, aber ja gesagt. Und genau jetzt ist der nächste Morgen. Ich fange einfach wieder mal an zu lesen. Da ich nicht zurück in mein Zimmer wollte, schlich ich mich in das nächstgelegene Badezimmer und schloss die Tür hinter mir ab. Einige Minuten später wurde mein Körper umhüllt von einem zarten Rosa. Das Anziehen hatte ich zwar geschafft, doch als mein Blick im Spiegel auf mein Gesicht fiel, musste ich mir eingestehen, dass ich weder Ahnung von Schminke noch von Frisuren hatte. Und als ich auf den Flur trat, stellte ich fest, dass das Haus in wenigen Minuten zum Leben erwacht war. Bedienstete eilten über den Flur, flüsterten sich etwas zu und verschwanden dann wieder im nächsten Zimmer. Das Bad, in welches ich geflüchtet war, lag am Ende des Flures. Doch trotzdem hoben alle den Kopf, als ich das Wort ergriff. Wo ist Emma? Ein blondes, zierliches Mädchen trat einen Schritt nach vorne. Sie machte einen leichten Knicks. Fragend sah sie mich an, bis ich ihr mit einer Handbewegung bedeutete, dass sie reden dürfte. Ich glaube, sie ist noch in ihrem Zimmer. Soll ich sie für Sie holen? Ja, bitte. Beeilen Sie sich und sagen Sie Emma, ich bin nicht wie gewöhnlich in meinem Zimmer, sondern hier. Ich deutete auf die Badezimmertür hinter mir. Verstanden, sagte die Blonde und verschwand. Die anderen sahen mich noch immer erwartungsvoll an. Den Kopf hatten sie leicht gesenkt. An die Arbeit, befahl ich mit fester Stimme und das Theaterstück ging weiter. Ich beobachtete einige von ihnen noch einen Moment, bis ich sah, wie Tom aus meinem Zimmer kam. Tom ist übrigens der langjährige Freund, habe ich vergessen zu erwähnen. Schnell flüchtete ich wieder in das Badezimmer, bevor er mich sehen konnte. Nur wenige Minuten später wurde die Tür geöffnet und Emma trat ein. Sie trug ihre typische Zofenkleidung und hatte die Haare lieblos hochgesteckt. Man sah ihr an, dass sie sich in Eile fertig gemacht hatte. »Entschuldigung, dass du so lange warten musstest. Du bist sonst nie so früh wach«, sagte sie. Emma war die einzige Bedienstete, die mich duzen dürfte. »Wie spät ist es denn?« »Kurz vor 6.« »Oh nun ja, es gibt schließlich viel vorzureiten. Schließlich bin ich ja jetzt verlobt.« Ich versuchte, meine Stimme begeistert klingen zu lassen, doch als Emma mir antwortete, wusste ich, dass ich damit kläglich versagt hatte. »Du willst ihn nicht heiraten«, stellte sie fest. Einen Moment erwog ich die Möglichkeit zu leugnen, doch dann vertraute ich mich ihr an. »Nein, ich glaube, das will ich wirklich nicht.« »Wieso? Du hast doch immer so von ihm geschwärmt. Was ist passiert?«, fragte Emma erstaunt. »Wenn ich das wüsste. Ich dachte ja auch, alles wäre gut. Doch als er mich gestern gefragt hatte, da fingen die Zweifel an. Ich hatte einen Albtraum von ihm und als ich heute Morgen seine Hand berührt habe, war da nicht mehr dieses Kribbeln, wenn ich an die Hochzeit denke. Sehe ich mich auch nicht mehr in einem Hochzeitskleid. Ich sehe, wie ich traurig und unzufrieden bin.« »Das solltest du ihm sagen. Wenn du noch nicht dazu bereit bist, solltest du ihn auch nicht heiraten«, stellte Emma fest. »Das geht nicht. Erstens habe ich vor so vielen Menschen Ja gesagt. Wahrscheinlich laufen überall die Berichte über uns. Und zweitens muss ich ihn früher oder später sowieso heiraten. Das bringt uns allen Vorteile«, klagte ich. »Aber du kannst doch niemanden heiraten, den du nicht liebst. Du bist einer der wenigen, die heiraten darf. Dieses Privileg solltest du nicht an den Falschen verschwenden.« »Wer sagt, dass ich ihn nicht mehr liebe? Seit 4 Jahren sind wir zusammen. Liebe kann nicht einfach verschwinden, oder?« »Ich weiß es nicht. Ich war noch nie verliebt.« Damit machte sie sich an die Arbeit. »Übrigens ist Noah heute Nacht zurückgekommen«, berichtete Emma, als er letztes Mal mein Aussehen checkte. Aufgeregt fliegte ich bei dem Gedanken, meinen großen Bruder wieder im Haus zu haben. Er war für 3 Wochen nach Spanien gefahren. Dort stecken die Menschen im Moment in einer großen Krise. Worum es genau ging, wusste ich nicht. »Ich glaube, er sitzt schon am Frühstückstisch«, ergänzte Emma. »Dann muss ich jetzt wohl los«, stellte ich fest und lächelte sie glücklich an. Ein Moment war die bevorstehende Hochzeit, für die ich immer noch keine gute Lösung gefunden hatte, vergessen. »Das passt ja gut. Ich bin fertig. Das heißt, du bist entlassen«, verkündete Emma, nach einem letzten Mal Puder auftragen. »Danke, Emma«, sagte ich, während ich das Zimmer schon verließ. Punkt. »Hätte ich keine hohen Schuhe an, dann wäre ich die Treppe wahrscheinlich fröhlich wie ein kleines Kind runtergesprungen. Oder hätte ich das bodenlange Kleid nicht an, das mich in Bewegung etwas einschränkte, dann würde ich wohl das Geländer hinunterrutschen. Doch die Umstände ließen nur einen gesitteten Gang nach unten zu. Ausnahmsweise ignorierte ich heute die Zofen, Diener und Wachmänner, die knicksten, als ich vorbeikam. Ich zog ohne eine Begrüßung an ihnen vorbei. Bis zum Speisesaal. Ein älterer Mann in schwarzem Anzug öffnete die Tür und schloss sie auch wieder hinter mir. An der langen Tafel saß Tom und Noah sich gegenüber. Ich verstand nicht, worüber sie sich unterhielten und sie schienen mein Kommen auch gar nicht zu registrieren. So, da ich die Uhr neben mir liegen habe, sehe ich, dass die Zeit nicht ganz so ist wie geplant. Deswegen fasse ich die Szene noch mal kurz zusammen, was am Ende passiert. Also Noah ist von dieser Reise aus Spanien zurückgekommen und da waren ja wie gesagt Aufstände. Luna weiß nicht genau, worum es geht, weil ihr Vater ihr davon nichts erzählt hat. Und Noah ist jetzt sehr wütend auf seine ganze Familie, da ihr Vater ihr eben sehr vieles verschwiegen hat. Ich darf leider nicht viel mehr verraten, das müsst ihr dann wahrscheinlich selber lesen. Und genau, jetzt lese ich noch eine letzte Szene vor, da muss ich aber ein bisschen ausholen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Es gibt nämlich noch einen zweiten Hauptcharakter, Levin, und das ist ein Rebell des Systems. Und Luna und Levin treffen unter gewissen Umständen aufeinander und sind zusammen in dem Wald, den ich bereits erwähnt habe am Anfang im Prolog. Und genau, sie leben da nicht alleine, sondern mit einigen anderen Rebellen. Unter anderem auch Ellie, der besten Freundin von Levin, und Nelly. Und Nelly kommt jetzt gerade zurück von einer Reise und berichtet, was passiert ist. Und das lese ich jetzt nochmal kurz vor. Lukas und ich sind nur wenige Stunden, nachdem wir uns von euch verabschiedet haben, an der Grenze angekommen. Alles lief gut. Ohne irgendwelche Vorkommnisse kamen wir auf der anderen Seite an. Es war kein einziger Wachposten zu sehen. Komisch war es schon, aber wir machten uns deswegen nicht verrückt. Doch als wir dann bei den ersten Wohnhäusern angekommen waren, bemerkten wir sofort, wie überall Chaos herrschte. Menschen liefen verwirrt über die Straßen und in jeder Wohnung schien ein Fernseher oder zumindest ein Radio zu laufen. Als wir dann vor einem Wohnungsfenster stehen blieben, hörten wir, wie ein Nachrichtensprecher den Grund für das Chaos berichtete. Luna, deine Eltern sind bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Ein Moment lang schwiegen alle drei. Levin konnte nicht erkennen, wie Luna die Nachricht aufgefasst hatte. Sie gab keinen einzigen Ton von sich. Dann fuhr Nelly fort. Wir wussten sofort, dass es nichts bringen würde, uns weiter in der Stadt aufzuhalten. Wir müssten wahrscheinlich mehrere Wochen warten, bis sich die Aufregung wieder gelegt hätte. Und wir dann in Ruhe unser Vorhaben umsetzen könnten. Wir beschlossen uns also auf den Rückweg zu machen. Nur wenige Meter von der Stadt entfernt trafen wir auf einen Mann. Auf Nachfrage berichtete er uns, dass die Unruhe nicht nur durch den Tod deiner Eltern zu erklären war. Da Noah und du weg seid, gibt es keinen, der als nächstes Präsident werden kann. Doch es hätte sich schon in den ersten Stunden herausgestellt, dass es da jemanden gab, der für diesen Job geeignet wäre. Aber jeder hat nach seiner ersten Ansprache Angst vor der Zukunft. Ich habe seinen Namen vergessen, doch er hat vor, viele Menschen sterben zu lassen, um das Platzproblem zu beseitigen. Keiner weiß genau, wie er das anstellen will, doch jeder Einzelne hat Angst, dass es ihn trifft. Und der Einzige, der außer ihm Präsident werden kann, bist du. Du bist seit Noahs Tod das einzige Kind deiner Eltern. Wenn du seinen Posten nicht anfechtest, wird irgendwas Schlimmes passieren. Da sind sich alle sicher. Genau, und Luna möchte am Anfang diese Mission nicht annehmen, aber am Ende entschließen sich Levin und Luna doch, das zusammen zu meistern. Und darum geht es dann im dritten Teil, also das Buch ist in drei Teile untergeteilt. Genau, und darum geht es im Grunde.
Genau, dann jetzt noch ein paar Sachen, Fragen, die wir uns vorher überlegt haben, die vielleicht ganz interessant für euch sind. Und danach könnt ihr ja gerne auch noch eigene Fragen stellen. Dazu jetzt ganz kurz, du bist jetzt 16, du hast den Roman, aus dem du gerade vorgelesen hast, vor 3 Jahren geschrieben mit 13. Wie bist du denn damals auf die Idee zu diesem Roman gekommen?
Genau, also ich hatte schon länger vor, ein Buch zu schreiben, so der typische Traum auf der Bucketlist wahrscheinlich. Und dann habe ich irgendwann meine Deutschlehrerin gefragt. Wir müssen nämlich jedes Jahr ein Projekt in der Schule aufstellen. Und da habe ich mich dann entschieden, ein Projekt im Deutschunterricht zu machen. Und die Idee selber, vor 3 Jahren hat ja das ganze Ding mit den Flüchtlingen so angefangen. Ich glaube, das kommt ein bisschen daher. Genau.
Genau, dann dein Buch hat ja auch eine optische Besonderheit. Das ist jetzt gerade die Version, die noch relativ normal von innen zumindest aussieht, aber ich kann ja mal kurz eine leere Version hochhalten. Das ist nämlich das erste Buch aus Graspapier. Wie findest du das?
Finde ich nicht schlecht. Also nein, ich finde es sehr gut. Es ist eine sehr große Ehre für mich, dass mein Roman der erste Roman sein wird, weil wer weiß, ob wir alle in 10 Jahren alle auf Graspapier lesen. Und deswegen finde ich es sehr gut. Es hat mich sehr gefreut.
Genau, was hat denn deine Geschichte mit diesem Graspapier-Konzept eigentlich zu tun?
Also der Titel sagt es eigentlich schon, das Flüstern der Rebellion. Und dieses Graspapier-Konzept ist ja eigentlich auch eine kleine Rebellion in der Buchbranche. Und da könnte man einige Parallelen ziehen.
Ja, genau. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du noch an anderen Teilen, also du hast ja noch 2 weitere Teile erwähnt, sind die schon fertig oder schreibst du noch an denen?
Es gibt keine Teile von dem Buch weiter, das ist ein Einzelband, aber ich habe schon weitere Bücher geschrieben, aber nicht über die Geschichte.
Okay, genau, dann noch ein paar Sachen, also falls ihr Interesse habt, kommt gerne an unserem Stand hier in der Messehalle 2 bei H303 vorbei, schaut mal da vorbei, da könnt ihr auch dann das Buch kaufen von der Sophie. Jetzt würde ich mal fragen, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Buch oder zu unseren Büchern im Allgemeinen, zu Graspapier. Können wir euch gerne noch ein paar Sachen erklären oder ja, ähnliches? Keine Fragen? Ja?
Können Sie erklären, wie das Graspapier hergestellt wird?
Ja, das kann ich gerne erklären. Also so hundertprozentig kann ich mich. Also so hundertprozentig kann ich mich damit auch nicht aus, aber das wird aus Heu hergestellt. Das kommt aus der Schwäbischen Alb, wird dort von Heubauern geerntet, in der Sonne getrocknet und dann in einer Papierfabrik zu Papier hergestellt. Dafür braucht man dann auch viel weniger Wasser und viel weniger Energie, weswegen unsere Bücher auch viel nachhaltiger sind als Bücher aus normalem Holz. Genau, und außerdem ist es ja auch logisch, Gras wächst viel schneller nach als so ein Baum. Außerdem sind auch die Transportwege wesentlich kürzer, weil das meiste Holz, was wir für unsere Papierproduktion benutzen, wird ja tatsächlich noch aus dem Ausland importiert. Deswegen sparen wir auch einiges an CO2. Genau.
Hallo? Ja. Mich würde interessieren, wie du deine Geschichte geschrieben hast. Hast du einfach angefangen, losgeschrieben und dann ist da was draus geworden? Oder hast du dir erst überlegt, das ist die Handlung, da soll es ungefähr hingehen und dann sozusagen den Inhalt drumherum geschrieben, vielleicht nochmal geändert, den Schluss oder so?
Also es gab erstmal eine andere Fassung von dem Buch, was ich in dem erwähnten Deutschprojekt geschrieben habe. Da endete das Buch auch noch ein bisschen anders, ein bisschen noch düsterer. Und da ich aber mit der Version nicht zufrieden war, habe ich es nochmal geändert. Und da habe ich mir dann auch einen Kopf gemacht, wie soll es enden, was soll zwischendrin passieren. Aber den größten Teil habe ich eigentlich beim Schreiben mir ausgedacht, anders als bei meinen jetzigen Projekten zum Beispiel. Genau.
Werden andere Bücher auch aus Graspapier hergestellt?
Genau, das kann ich ja gleich mal sagen. Also wir sind, wie gesagt, noch ein sehr junges Unternehmen. Also uns gibt es erst seit Januar diesen Jahres. Deswegen ist Sophies Roman bisher der einzige Roman, den wir haben. Aber wir haben noch verschiedene Notizbücher und es sind noch ganz andere Projekte, gerade in der Planung. Zum Beispiel ein Kinderbuch ist auch gerade am Entstehen. Und auch Kalender, die dann für 18 Monate sind, gibt es dann ab Mitte des Jahres. Also ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Wir haben auch ein paar Prospekte und Flyer und sowas dabei. Da könnt ihr dann gerne auch nochmal zu uns kommen, falls ihr Interesse habt. Und wie gesagt, auch gern zu unserem Stand kommen, der hier gleich um die Ecke ist. Genau. Ach ja, zum Beispiel, vielleicht habt ihr euch ja gefragt, was ich so mache. Ich bin zum Beispiel bei den Notizbüchern für die meisten der Cover verantwortlich. Also ich habe die gezeichnet und dann hat mich der Kai, unser Gründer, der dort steht, irgendwie im Internet gefunden und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein paar von meinen Bildern als Cover für seine Notizbücher sozusagen zu verwenden. Genau. Und so ist das zustande gekommen. Hat noch jemand Fragen? Genau, also dann, wenn keine Fragen mehr sind, wie gesagt, kommt gerne bei uns vorbei. Hier in der Halle 2, Stand H303, könnt ihr auch gerne ein Lesezeichen aus Graspapier bekommen. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Genau.
Deshalb angesiedelt.
Ja.
Nee. Auch schön.
Ja, nee.
Bisschen größeres Haus.
Ja.
Zeigst du nach
oben? Was noch? Kann ich gerne machen mit so einem Schild, aber meistens werde ich übersehen, deswegen.
Ja, es kann, glaube ich, auch ganz gut.
Genau.
Stick erstmal hier das Mikro. Den nehme ich wieder.
Das Mikro ist da, das ist noch vom Vorgänger, das Wasser.
Sitze ich hier hin?
Wo Sie möchten.
Und das ist es für mich, zur Anmoderation?
Ja. So, gucken wir, ob das anders ist oder aus.
Ja.
Und Wasser mache ich Ihnen auch auf, ja?
Ist schon offen, oder? Ach, ich brauche keins.
Okay.
Alles gut. Ich sage ja nur kurz einen Satz und dann setze ich mich hin.
Ja, ich guck nochmal schnell rein.
Sagt sie gleich. Beide. Wir standen.
Test. Test 1, 2, okay. Hallo und herzlich willkommen hier in der Lesebude 2 auf der Leipziger Buchmesse. Ich freue mich riesig, dass ich hier den Fritz Fassbinder, unseren Autor, sitzen habe, der heute auf der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal aus seinem Kinderkrimi lesen wird. Rocky, die Gangster und ich oder wie Mathe mir das Leben rettete. Echt jetzt. Ziemlich langer Titel, ziemlich cooler Inhalt. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Viel Spaß bei der Lesung. Natürlich gibt's im Anschluss auch wieder die Möglichkeit, hier nebenan Bücher käuflich zu erwerben und auch signieren zu lassen und natürlich auch an den Autor Fragen zu stellen. Ganz viel Spaß.
Hallo zusammen. Bevor ich jetzt gleich anfange zu lesen, muss ich noch ganz kurz was über meine zwei Helden sagen, den Felix und den Rocky. Die beiden erzählen die Geschichte abwechslungsweise. Das sind zwei.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.